Herzlich willkommen zu 12 Sterne, dem EU-Podcast der Europäischen Akademie Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Alexander Klenk und mir gegenüber sitzt mein Chef, der Leiter der Akademie, Hans-Christoph Eichhorst. Schönen guten Tag, Hans-Christoph.
Hallo, Alex.
Ja, wir werden Sie in den nächsten Wochen auf die Reise mitnehmen. Wir werden uns damit beschäftigen, welche Vorurteile oder auch Urteile über die Europäische Union im Umlauf sind. Wir werden uns damit beschäftigen, welche dieser Vorurteile und Urteile vielleicht ein kleines Körnchen Wahrheit in sich haben, welche aber vielleicht auch einfach von nationalen Politikerinnen und Politikern dazu genutzt werden, um die Europäische Union schlecht dastehen zu lassen. In der allerersten Folge möchten wir uns aber heute eher damit beschäftigen, Ihnen vorzustellen, wer wir sind, wer die Europäische Akademie Nordrhein-Westfalen ist und vor allem, was wir in den nächsten Wochen mit Ihnen so vorhaben. Ich würde dann aber gleich an Hans-Christoph Eichhorst übergeben. Hans-Christoph, möchtest du dich kurz vorstellen und auch sagen, wie du zur europapolitischen Bildung gekommen bist?
Ja, mache ich gerne. Ich bin Politbildner. Das ist ein Beruf, den man eigentlich nicht studieren kann, sondern nach einem Studium trifft man die Entscheidung, zu sagen, politische Bildung ist ein interessantes Feld, ist mir wichtig. Bin dann von 1984 an hauptberuflich die ersten 14 Jahre Leiter einer Jugendbildungseinrichtung im Oberbergischen Land in Nordrhein-Westfalen gewesen und seit 1998 bei der Europäischen Akademie. Hierher gewechselt bin ich, weil die Erkenntnis kam, dass die europäische Ebene als vierte Ebene von Politik immer mehr an Einfluss gewinnt, auch gewinnen muss, wie ich finde. Und ich fand das hochgradig spannend, in einem Feld tätig sein zu können, was den meisten Mitmenschen so nicht vertraut ist. Bin seit 2002 Direktor dieser Akademie und versuche mit den Kolleginnen und Kollegen gemeinsam dieses Europa Menschen näher zu bringen, weil auch diese vierte Ebene zwingend Kenntnisse der Menschen braucht und auch zwingend so ausgerichtet werden muss, dass Teilhabe passiert. Das ist der Hintergrund überhaupt von politischer Bildung, möglichst viele Menschen teilhabefähig zu machen, denn davon lebt Demokratie, dass Menschen mitmachen.
Aber wie kann man das denn überhaupt machen auf europäischer Ebene? Die Menschen in Brüssel entscheiden irgendwas. Wo können wir denn da fernab von der Europawahl irgendeinen Einfluss nehmen?
Naja, es ist ja nun nicht so, dass diese europäische Ebene eine losgelöste, von allen Mitmenschen völlig hintangestellte Institution ist. Es ist eine supranationale Einrichtung, die aber durchaus auch Teilhabeinstitutionen kennt, allen voran das Europäische Parlament, das die Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union ja regelmäßig, turnusmäßig wählen, so wie sie die nationalen Parlamente auch wählen. Und in diesem Europäischen Parlament sitzen halt vom Volk gewählte Abgeordnete.
Genau, in der Tat. Kurz vielleicht auch noch zu meiner Person. Mein Name ist Alexander Klenk. Ich bin ja ein bisschen weniger erfahren im Bereich der politischen Bildung, als Hans-Christoph ist. Ich habe 2019 mein Studium abgeschlossen, habe vorher auch während des Studiums als Stadtführer in Köln gearbeitet, habe aber auch im Bereich der historischen Bildung mich umgetan, habe in einer Gedenkstätte in Köln auch Führungen gegeben und bin da dann über diese Schiene in die politische Bildung mehr oder weniger aus Zufall reingerutscht. Und ich glaube, das, was Hans-Christoph gerade gesagt hat, trifft den Nagel auf den Kopf. Man rutscht dann rein und erlernt diesen Beruf Stück für Stück und merkt auch, was für ein wunderbarer Beruf das ist. Gerade dieser Aspekt Teilhabe ist mir persönlich auch unheimlich wichtig und vor allem ist mir aber auch wichtig, dass ich den Leuten vielleicht ein kleines bisschen einen Eindruck vermittle, wie dieses komplexe Gebilde Europäische Union funktioniert, dass eben auch die Menschen, die teilnehmen in unserer Seminare, vernünftig abwägen können und auch die News einordnen können, weil man sagen muss, auch im Journalismus ist teilweise ja die Kompetenz, um über die Europäische Union zu sprechen, nicht immer ja, super gut vorhanden. Also wenn Leute verstehen, was auf europäischer Ebene funktioniert und wie es auch vor allem das eigene Leben beeinflusst, ist, glaube ich, unser Job erfolgreich gewesen. Dann ganz grundsätzlich, wer oder was ist die Europäische Akademie Nordrhein-Westfalen, Hans-Christoph?
Etwas sehr Feines. Hat einfach damit zu tun, im Gegensatz zu allen anderen Ländern im Kontinent, gibt es in Deutschland eine staatlich geförderte Arbeit der politischen Bildung, die von sogenannten freien Trägern durchgeführt wird. Solch ein freier Träger, privat initiiert und seit 1953 tätig, immer mit Sitz hier in Bonn, ist die Europäische Akademie Nordrhein-Westfalen, die schon seit Gründung auf dem Schirm hatte, dieses Europa, immer mit dem Gedanken, die Integration ist gut, den Menschen näher zu bringen. Selbst schon 1953 hat man sich entschieden, dass es doch gut ist, wenn man die Mitbürgerinnen und Mitbürger in mehrtägigen Formaten nach Brüssel, aber auch nach Straßburg und Luxemburg bringt, also die europäischen Städte einbezieht, immer mit dem Hintergedanken, dass das Kennenlernen vor Ort am intensivsten ist und auch am ehesten eine Verbindung zwischen dem teilnehmenden Menschen und der Europäischen Union vermitteln kann. Wie gesagt, wir sind ein freier Träger, haben zurzeit 27 Mitglieder, sind alles natürliche Personen, keine Institutionen, die unsere Arbeit gut finden und die als sogenannter Träger dann diese Arbeit begleiten. Hier im Hause arbeiten im Normalfall neben der Leitung 4 Studienleiter oder Studienleiterinnen, die sich bemühen, gute Programme zu entwickeln, dieses an die Menschen zu bringen, Gruppen unterwegs zu sein und für diese europäische Bildung insofern zu sorgen, als man in Gesprächen, in Seminarform aber auch und eben auch durch visuelle Wahrnehmung ein besseres Kenntnisbild von Europa schafft. Das Ganze ist gemeinnützig, wie alle Bildungseinrichtungen oder alle Einrichtungen der politischen Bildung in Deutschland es sind und wird eben staatlich projektbezogen gefördert.
Genau, was mir, als ich hier angefangen habe, auch wirklich immer sehr wichtig war, das nach vorne zu stellen, dass wir eben gemeinnützig sind, dass wir keinen riesigen Reichtümer daraus ziehen, dass wir politische Bildungsangebote machen. Du hast es ja auch gerade gesagt, schon seit 1953 bemüht sich die Europäische Akademie darum, den Menschen Europa näher zu bringen. Ich finde es immer sehr schön, sich vor Augen zu führen, dass die Europäische Akademie Nordrhein-Westfalen älter ist als die Vorgängerorganisation der Europäischen Union, nämlich die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, die ja dann ein bisschen später aus der Taufe gehoben wurde. Vielleicht nochmal dazu, was Hans-Christian hat es gerade gesagt, die Programme fassen. Wir sind eine Bildungseinrichtung, die eben kein eigenes Haus hat, mit allen positiven und negativen Aspekten, die das mit sich bringt, sondern wir gehen zu den Menschen hin mit politischer Bildung anbieten, aber wir fahren vor allem auch mit den Menschen irgendwo hin, wo wir politische Bildung anbieten können. Also unser Portfolio besteht vor allem aus Seminarfahrten nach Brüssel, nach Straßburg, nach Luxemburg, einen dezidiert europäischen Fokus. Und das sind dann je nach Wunsch zwischen 3 bis 5 Tage ungefähr, die wir dann zum Thema Europa in diesen Städten verbringen, weil wir auch einfach überzeugt sind davon, dass Politik auch davon lebt, dass man das haptisch erfährt. Also dass man wirklich auch mal ins Europäische Parlament reingehen kann, dass man da sieht, wo die Menschen, wo die Abgeordneten beraten, wo sie sitzen, wo die Kommission ist, dass man auch in Brüssel ein Gefühl dafür bekommt, wie nah diese ganzen Institutionen aneinander liegen. Das ist alles fußläufig erreichbar. Und dann sind es eben aber auch Seminare zu anderen Themen. Wir sind auch im Bereich der deutschen Politik und Geschichte unterwegs, beispielsweise auch bei Seminaren in Berlin, aber auch in Bonn. Und jetzt durch Corona, die Pandemie hat auch uns als Bildungsträger hart getroffen, weil eben all das nicht mehr möglich war, was wir vorher angeboten haben, sind wir auch im Bereich der Online-Arbeit verstärkt unterwegs. Wir bieten genau die Seminare, die wir sonst vor Ort anbieten, auch als Online-Seminare, dann eben ohne diesen haptischen Charakter an. Aber beispielsweise sind wir auch die letzten Wochen, Monate sehr gut damit gefahren, dass wir in regelmäßigen Abständen Online-Diskussionen zu unterschiedlichen Themen, die die Europäische Union betreffen, anbieten. Und ja, sind da, glaube ich, sehr gut mit der Pandemie umgegangen unterm Strich, dass wir auch weiterhin die politische Bildung und die Partizipationsmöglichkeiten anbieten. Ich weiß nicht, ob ich das so einigermaßen vernünftig zusammengefasst habe, Hans-Christian. Gut. Genau, dann Punkt, den wir ja schon am Rande gestreift haben, den wir vielleicht noch mal ein bisschen dezidierter angehen möchten. Warum braucht es gerade europapolitische Bildung? Warum ist Europa so wichtig oder die Europäische Union so wichtig? Auch das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Die Begriffe Europäische Union und Europa werden ja gerne synonym verwendet. Und das eine ist eben ein geografischer Begriff, das andere ein politischer. Genau, Hans-Christian, du hattest es angerissen, also die Menschen müssen daran partizipieren. Aber wo betrifft uns denn Europa überhaupt im Alltag? Oder die Europäische Union im Alltag?
Also wenn wir uns jetzt darauf einigen, dass mit Europäischer Union Europa gemeint ist, dann trifft uns dieses Europa tagtäglich, weil wir lauter Regelungen haben, die unser Gemeinwesen betreffen, das Leben eines jeden Einzelnen betreffen, ob es technische Regelungen sind oder eben auch andere Regelungen wie Gesundheitsschutz und ähnliche mehr. Und man hat ja in der Pandemie schon gesehen, dass auch die Frage des Impfens, des Testens und, alles auf europäischer Ebene mitgestaltet wird. Und insofern spielt dieses Europa natürlich eine Rolle. Muss es auch spielen, weil die Erkenntnis muss ja einfach sein, dass Kleinstaaterei nicht weiterhilft und auch nicht wettbewerbsfähig hält gegen die großen Player dieser Welt, ob das nun die USA auf der einen Seite oder China auf der anderen Seite sind. Dieses Europa mit seinen 450 Millionen Menschen in 27 Staaten ist eine viel bessere Voraussetzung, als wenn jeder Staat, selbst ein Staat wie Deutschland mit 83 Millionen, alleine agieren würde. Und diese Erkenntnis, neben den ganzen anderen Vorteilen, die die europäische Integration bisher gebracht hat, man denke nur, dass wir doch eine immense Zeit an Frieden im Kontinent haben. Wenn die Integration das wägt, dann sagt es schon aus, wie wichtig die europäische Komponente von Politik war, immer mehr geworden ist und in Zukunft noch verstärkt sein muss im Hinblick auf eine globalisierte Welt.
Genau, das ist ja einmal so Perspektive, die 450 Millionen Menschen, wenn sie innerhalb einer Organisation sprechen, können sie auch nochmal ganz anders auftreten gegenüber den USA oder auch China zum Beispiel. Was ich immer sehr spannend finde, mir vor Augen zu führen, dass beispielsweise meine Großeltern sehr gerne in die Niederlande gefahren sind, um Kaffee zu kaufen und zu tanken und dafür wirklich ganze Wochenenden genutzt haben, um da wirklich am Grenze anzustehen. Schon das, es ist so ein bisschen ja das, was immer wieder angeführt wird, die freien Grenzen, dass man grenzenlos reisen kann. Auch das hat im Zuge der Corona-Pandemie an der einen oder anderen Stelle ein bisschen gelitten. Und was einfach der springende Punkt ist, Hans-Christian sagt es, es betrifft uns in unserem Alltag. Ganz egal von dem Moment, wo wir morgens aufstehen, der Wecker, der bei uns da irgendwie auf dem Nachttisch steht, der ist höchstwahrscheinlich nach Regularien der Europäischen Union produziert und dann auch eingeführt worden. Die Handys, die am Nachttisch liegen, da ist es genau das Gleiche. Auch die unterliegen europäischen Regelungen. Und so zieht sich das in einem fort, wenn wir in den Supermarkt gehen und irgendwelche Gemüse kaufen. Auch da gilt das Gleiche. Also Europa betrifft uns jeden Tag. Was ich nur eine kleine Reaktion auf Hans-Christa zu den 50 Jahren oder zu den 70 Jahren Frieden auf diesem Kontinent, zumindest 70 Jahre Frieden zwischen den Mitgliedsländern der Europäischen Union. Wenn wir an das denken, was in der Ostukraine zum Beispiel passiert ist oder auf dem Balkan in den 90er Jahren passiert ist. Auch da hat sich die Europäische Union dann nicht durchgängig mit Ruhm bekleckert, aber genau, das gilt schon, dass gerade auch die wirtschaftliche Zusammenarbeit an vielen Stellen einfach zu einem friedlicheren Miteinander geführt hat. Gut, und wir hoffen, dass wir Ihnen vielleicht in den nächsten Wochen auch ein Angebot machen können, um noch gleich überzuleiten dazu, was wir in diesem Podcast planen. Wir möchten ja kontroverse Urteile und Vorurteile über die EU diskutieren. Hans-Christian, wenn du an die EU denkst, an Vorurteile über die EU, was ist das Vorurteil, was dich am meisten aufregt, was unterwegs ist?
Also das erste Vorurteil, das mich schon 1998, als ich anfing, mich mit europapolitischer Bildung intensiver zu beschäftigen, war der Vorwurf der mangelnden Demokratie innerhalb der Europäischen Union. Und ich halte das nach wie vor für ein Vorurteil, dass die Europäische Union demokratisch sei. War sie auch damals meiner Meinung nach nicht. So, und das gibt eben verschiedene Urteile wie Bürokratie und oder Überbürokratie und Regelungswut und ähnliche Vorwürfe, die man diskutieren kann, aber die man auch unterschiedlich beleuchten kann.
Genau, da bin ich auch völlig bei dir. Ich finde gerade der Punkt, die EU ist so bürokratisch und die EU bekommt nichts geregelt, das finde ich so unverfroren an vielen Stellen, weil beispielsweise nationale Politikerinnen und Politiker gerne mit dem Finger auf die EU zeigen, wenn irgendwas nicht geklappt hat, aber selbst in Brüssel am Verhandlungstisch saßen und die Sachen durchaus mit hätten beeinflussen können und im Zweifel diesen Regelungen sogar zugestimmt haben. Deswegen ist mir gerade so dieser Punkt, die EU kommt nicht schnell genug voran und die EU ist so bürokratisch, da geht mir der Hut hoch, wie man so schön sagt. Und damit haben wir ja auch schon einige Punkte angesprochen, um die es in verschiedenen Folgen geben wird. Wir werden uns auf jeden Fall damit beschäftigen, ob die EU besonders demokratisch oder eben besonders undemokratisch ist. Wir werden uns damit beschäftigen, ob die EU wirklich so bürokratisch ist, wie es manchmal dargestellt wird. Auch da kann ich schon mal einen Spoiler wagen und sagen, dass wir auf jeden Fall über die ominöse Gurkenkrümmung sprechen werden. Wir werden auch darüber sprechen, inwiefern die Europäische Union denn wirklich so eine Friedensmacht ist, wie es gerne durch die Gazetten geistert, und werden dort sehr kontrovers diskutieren. Es ist vielleicht auch wichtig, ganz zu Anfang klarzustellen, dass Hans-Christian und ich nicht jede Position, die wir innerhalb dieses Podcasts äußern, uns zu eigen machen würden, aber aus Lust an der Kontroverse und uns gegenseitig auch mal zu piesacken und herauszufordern, doch auf Positionen beharren werden, um einfach auch Ihnen und euch zu ermöglichen, diese Widersprüche, diese Auseinandersetzung ja aus möglichst vielen Perspektiven beleuchtet zu bekommen. Und wir laden Sie ein, auch einfach Feedback dazu zu geben. Also schreiben Sie uns. Sie müssen keine Fortkenntnisse besitzen, um unseren Diskussionen zu folgen. Wir werden auch immer wieder kleine Soundbits einstreuen, in denen wir beispielsweise die verschiedenen Institutionen der Europäischen Union ordentlich erklären. Alles nicht zu lang, ne, das ist ganz wichtig. Und wir werden auch immer wieder versuchen, noch dritte Stimme einzufangen, die sich dann mit dem Thema der jeweiligen Folge auch auseinandersetzt und da vielleicht nochmal einen etwas anderen Blick auf das Ganze mitbringt. Genau, wir hoffen, dass Ihnen die erste Folge einigermaßen Freude bereitet hat, dass klar geworden ist, was wir im Lot vorhaben mit Ihnen. Und ja, wir freuen uns, wenn Sie dabei bleiben.